Leute gerne und das Fach, bevor sie richtig nass werden. Okay, lass uns Gott loben und preisen. Halleluja. Preis dem Herrn. Wir stehen auf, singen. Die Berge.
Herr Jesus, wir reinigen uns von dem Alltag, von allen Sorgen, von aller Bedrängnis und allem, was uns beschäftigt, alles, was uns müde und träge macht. Herr, wir reinigen uns und wir möchten dir begegnen heute Abend. Halleluja. Und lass uns Gott anbeten und preisen und ihn rühmen, denn wir wollen ihm begegnen im Lob und Dank. Vater, wir haben so viel Grund zu danken für heute, für diesen Tag, für diese Woche, die hinter uns liegt. Und wir haben auch Grund zu danken für das, was vor uns liegt, für die Gottesdienste morgen und die Taufe morgen Abend. Halleluja, Vater, wir erwarten deine Herrlichkeit. An deinem Segen ist alles gelegen. Preis Gott. Und wir sagen zusammen Amen. Amen, preis Gott. Lasst uns Platz nehmen. Morgen ist der Tag, wo der Herr besonders erwählt hat, wo der Herr besonders segnet, aber wir wollen auch heute gesegnet werden. Amen. Willst du heute gesegnet werden? Von Gott heute berührt werden? Die Gegenwart Gottes heute erleben? Amen, preis dem Herrn. Ich bin gekommen, um Gott zu erleben. Und weißt du, wo der Heiland zu Hause ist? Nicht in Nazareth, nicht in Bethlehem, nicht in Jerusalem, nicht in Kapernaum. Er ist mitten unter uns. Er ist hier. Und ich preise Gott. Halleluja. Mein Thema heute ist, erwarte, erreiche deine geistlichen Höhepunkte. Headlines. Komm zur Top, zur Spitze. Aber bevor du so ein Spitzenleben anfängst und ein Spitzenleben beginnst, möchte ich zuerst mal ein paar Ankündigungen geben. Morgen früh, erkenne deine göttlichen Vorrechte. Ich werde über die Taufe sprechen morgen früh, obwohl die Taufe erst abends ist. Aber mir sind ein paar großen Wahrheiten klar geworden bei der Vorbereitung und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe, was die Taufe ist. Und haltet euch dafür, dass ihr gestorben seid. Deine Vorrechte. Du bist der Sünde gestorben. Dich gibt's nicht mehr. Dich kann man kneifen, dich kann man beißen, dich kann man anspucken. Man kann mit dir alles machen. Du bist tot. Sollte es wenigstens sein. Sollte es wenigstens sein. Aber wir werden morgen den Test machen. Wir werden sehen, diese Vorrechte, die Gott dir geschenkt hat, die göttlichen Vorrechte. Dann abends die Taufe. Wir freuen uns schon auf die Täuflinge von überall, auch hier aus der Gemeinde. Am Mittwoch um 16 Uhr ist das Thema, gib Gott die Ehre. Mir ist so groß geworden, je mehr ich Gott preise, desto mehr werde ich gesegnet. Er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Halleluja. Und jetzt heute, wir werden in die Berge gehen. Wir werden Gipfelstürme werden heute. Erreiche deine geistlichen Höhe. Also du musst gut bei Puste sein, wenn du Gottes Segen erleben und Gottes Herrlichkeit erfahren möchtest. Zuerst einmal, was sind Höhepunkte? Denk einmal so im Leben, Hochzeit, wenn das erste Kind kommt oder wenn du ins Leben hinausgehst, das sind so Headlines im Leben, so Höhepunkte. Aber ich möchte auch Höhepunkte jede Krise nehmen. Jede Krise ist entweder Abstieg oder Aufstieg. Und wir haben das in der Hand. Jede Krise kann ein Höhepunkt werden oder jede Krise kann so der Tiefpunkt werden. Das kommt immer darauf an, wie du darauf reagierst, was du daraus machst. Und deshalb, unsere Reaktionen sind so wichtig. Dir kann das beste Essen verdorben sein, wenn du sagst, es schmeckt nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht. Oder du kannst was, selbst was du nicht kannst. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwo ins fremde Land, ins Ausland fahre, ich will immer das Exotische, das Besondere, das Besondere. Höhepunkt. Jede Krise ist so ein Scheitelpunkt, so ein Wendepunkt, so ein Abschlusspunkt, kann Ende sein und kann das Ziel werden. Und es geht mir darum, dass du die Höhepunkte in deinem Leben entdeckst. Gott hat was ganz Großes für dein Leben vorgesehen. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, kein Herz geglaubt hat, das hat er für dich vorbereitet. Lauter Höhepunkte, dass du gar nicht mehr aus dem Staunen rauskommst. Gott hat so ein herrliches, fantastisches Leben für dich vorbereitet, dass du dich nur noch wunderst. Und dann, der Herr nimmt dich an die Hand und sagt, das musst du noch gesehen haben. Und jetzt will ich dir noch mal was zeigen. Und ich möchte dir noch eine Offenbarung schenken. Und jetzt sollst du diese Kammer mal sehen, was da alles für dich vorbereitet liegt. Du wirst verblüfft sein, wenn du anfängst mal über den Himmel nachzudenken. Die meisten Menschen haben keine Vorstellung, keine Ahnung von dem, was auf uns zukommt. Erreiche deine Höhepunkte. Doch die meisten Leute scheitern. Das ist das Problem. Die scheitern schon gleich, bevor die losgehen. Bevor die überhaupt anfangen, die freuen sich gar nicht. Eigentlich, die Vorfreude ist die größte Freude. Die Vorfreude auf irgendetwas. Aber die meisten Leute scheitern mittlerweile schon noch ja, was soll ich, was soll mich da begeistern? Das juckt mich nicht, das reizt mich nicht, das reißt mich nicht vom Hocker. Das, was Gott dir vorbereitet hat, das ist gewaltig. Und zwar hier schon auf Erden, nicht nur erst im Himmel. Viele scheitern, und das Wort Scheitern schon, da steckt schon viel drin. In diesem Wort Scheitern kommt, ist ein altpersisches Wort, also die Wurzel, altpersisch Scheitern. Da wird man auch gescheiter. Durch Scheitern wird man gescheiter. Weißt du, du scheiterst und letztendlich scheitern. Also das trennt ist eigentlich das persische, altpersische Wort dahinter. Das trennt, bringt auseinander und du kannst sortieren, das war und das war nichts. Also Scheiterhaufen. Das kann natürlich ein großer Berg sein, den du ersteigst und dann von diesem Scheiterhaufen, so wie der Gockel auf dem Misthaufen, so von diesem Scheiterhaufen, da siehst du runter und dann hast du Überblick und dann kannst du den Morgen, den neuen Tag begrüßen. Scheitern. Gescheiter werden. Zuerst einmal ein paar Sachen, wie verarbeite ich Negatives. Weißt du, wie du Positives verarbeitest, das ist kein Kunststück. Das kannst du von Haus aus immer. Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn und Dank und so weiter. Aber wie verarbeite ich negative Erfahrungen? Da möchte ich zuerst mal anfangen und ich möchte ganz tief unten ansetzen. Zuerst einmal gestehe dein Versagen ein. Das ist normal, zum normalen Leben, dass du versagst, dass du mal auf dem Bauch liegst, dass du mal ausrutschst, dass du mal stolperst. Sogar erwachsene Leute fallen manchmal hin und stolpern, das passiert öfters. Also deshalb gestehe, das ist normal. Denke über die Gründe, was war, warum bin ich gestolpert, was war die Ursache. Scheitern, gescheiter werden. Denk darüber nach, dass du aus diesen Fehlern lernst. Und der Herr erlaubt Scheitern und Fehler. Denk nur an unseren Bruder Petrus, der gute Apostel, so ein braver Mann. Aber was der immer wieder, wo der immer wieder gestolpert ist, da möchte ich nicht dabei gewesen sein. Immer wieder, Herr, wenn du bist, ich bin dabei. Und was passiert? Die nächste Welle kommt und schon ist er weg. Und du siehst es scheitern. Und dann lernst du. Und Petrus hat sich gefragt, was habe ich falsch gemacht? Was mache ich falsch? Ich habe auf die Wellen geschaut und nicht auf Jesus. Und wir lernen aus unseren Fehlern, wenn wir nicht auf Jesus schauen. Und immer wenn du von Jesus wegkommst, wird der Teufel frech. Dann immer wenn du wegschaust, dann versucht er dir ein Bein zu stellen, dann versucht er dich irgendwie zu Fall zu bringen oder dich irgendwie in etwas hineinzuziehen. Schau nicht von Jesus weg. Du erlebst deine Höhepunkte, wenn du immer konstant, kontinuierlich auf Jesus schaust. Von morgens bis abends. Wenn du aufstehst, das erste Jesus. Und wenn du ihn geschaut hast, morgens in aller Herrgottsfrühe, noch bevor der Hahn gekräht hat, noch bevor irgendwelche Probleme aufgetaucht sind, noch bevor das Telefon geklingelt hat, wenn du Jesus gesehen hast, dann kann kommen, was da will. Du weißt, er ist Herr. Er hat alles in der Kontrolle. Und deshalb ist es so wichtig, zuerst, bevor irgendetwas am Tag passiert, den Herrn geschaut zu haben. Dem Herrn guten Morgen gesagt zu haben. Bevor du irgendjemandem guten Morgen sagst, den Herrn lieb gehabt haben. Dem Herrn einen guten Morgenkuss geben. Kann man das? Sollte man das? Darf man das? Wenn der Judas das durfte, darf ich zweimal. Ich bin ja kein Verräter. Ich liebe den Herrn Jesus über alles in dieser Welt. Dann das Nächste, wenn du einfach lebst und wenn du lebst, du hast Tiefpunkte. Aber ich möchte aus diesen Tiefpunkten Höhepunkte in deinem Leben machen und dir helfen, dass du auf die Höhepunkte kommst. Dass du mit der Hilfe und der Gnade Gottes die Tiefpunkte zu Höhepunkte machst. Deine Tiefpunkte. Zu Höhepunkte. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken. Tröste mich. Im tiefsten, dunkelsten Tal kannst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Und wie? Halte dir Gottes Liebe und Gottes Treue stets vor Augen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Egal, wo ich stehe und wie ich stehe, er liebt mich. Und zwar Gott ist nicht wie ein Mensch, der lügen könnte, der einmal so sagt und morgen so und dann aus Feigheit, weil er sieht, ich liege auf dem Bauch, dass er mich liegen lässt. Nein, dann bückt er sich, dann kümmert er sich um mich, dann nimmt sich meiner an. Das musst du wissen. In deinen dunklen Stunden ist der Herr am allernächsten. Er begleitet dich und das sollte immer wieder dein Gedanke sein. Der Herr begleitet mich. Ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Wenn du durchs Feuer gehst, bin bei dir. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Wenn du in die Löwengrube gehst, ich bin bei dir. Wenn du zum Pilatus gehst, bin ich bei dir. Wenn du zum Herodes gehst, bin ich bei dir. Wenn du zum Nebukadnezar gehst, bin ich bei dir. Und der Herr segnet deinen Ausgang und deinen Eingang. Und das ist, wie der Segen funktioniert. Dein Ausgang und dein Eingang. Halte also dir ständig stets vor Augen, ich bin ein Liebling Gottes. Das ist schon ein Höhepunkt. Ich bin geliebt. Der Vater will mich. Der Vater mag mich. Der Vater hat mich fest in seinem Herzen eingeschlossen. Der macht für mich alles, weil er seinen Sohn Jesus in meinem Leben verwurzelt und verankert hat. Dann halte immer vor Augen, Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Gott hat nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. Und dann trainiere in deinem Leben. Das ist, wie man so Höhepunkte erreicht. Höhepunkte erreicht man nicht ohne Training. So wie ein Sportler die Goldmedaille oder was es auch immer ist, nicht erreicht ohne Training. Trainiere im Vertrauen Gottes. Immer wieder so in kleinen Stücken. Vertrau mal Gott für einen Knopf, dann für 1 Euro und dann für 10 Euro und dann für 100 Euro und dann für 1000 Euro. Aber wir müssen lernen zu vertrauen. Wer nicht im Kleinen treu ist, wer nicht im Kleinen vertrauen kann, kann im Großen auch nicht vertrauen. Also trainiere im Vertrauen. Wenn du dunkle Wolken siehst, oh, sag, oh, Halleluja, über die Wolken weit in der Herrlichkeit, da ist der Herr. Und über Wolken, da scheint immer die Sonne. Das ist eine Erfahrung. Und du musst mal drüber hinausgekommen sein. Und du musst einmal gesehen haben, drüben, wenn diese Wolken mal unter mir sind, diese Wellen unter mir sind, die Stürme unter mir sind, und du musst das alles unter deine Füße haben. Trainiere. Und das muss man trainieren. Und du musst zuerst mal anfangen mit so einem kleinen Käfer, dann mit einer Schlange oder mit irgendeinem Skorpion. Trainiere. Zuerst einmal einen kleinen Hügel zu nehmen. Also wie erreicht man Höhepunkte? Im Training. Wir müssen Geschwister lernen in kleinen Stücken. In kleinen Stücken. Die meisten möchten gleich einen Elefanten fressen. Und gleich die ganze Herrlichkeit. Nein, fangt in kleinen Sonnenstrahlen. Fang sie ein. Die kleinen Sonnenstrahlen. Trainiere im Vertrauen, indem du Gott um ganz konkrete Dinge bittest. Und frag dich heute, was brauche ich, Herr? Was brauche ich? Du hast ein Fernziel. Ich will mal mit Christus oben sitzen und regieren. Aber bis ich dorthin komme, Herr, gib mir einen Bleistift. Bitte Gott um einen Bleistift. Bitte Gott um eine offene Tür in deinem Leben. Und vergiss nicht, dass Gott die Fülle hat für dein Leben. Gott hat alles da, aber er möchte gebeten werden. Josua Kapitel 1, Vers 5 und 6, da heißt es, ich werde dich nicht vergessen und dich nicht verlassen. Sei mutig und sei stark. Also deine Höhepunkte erreichst du, wenn du weißt, Gott hat mir versprochen, ich will dich nicht verlassen und ich will dich nicht vergessen. Ich bin immer und deshalb, ich bin mutig. Und das ist, was mir Kraft gibt, was mir persönlich hilft. Vorwärts zu gehen, sich nicht aufhalten zu lassen und so weiter. Sei mutig und sei unerschrocken. Oft ist es nötig, dass du den Abschluss nochmal so vor Augen dir gehen lässt. Was ist da schiefgelaufen? Gestern, vorgestern, letzte Woche? Was habe ich für falsch gemacht? Also ich analysiere meine Fehler. Wo bin ich ausgerutscht? Und wo habe ich nicht aufgepasst? Wo war ich so übermütig? Meistens stolpere ich, wenn ich zu übermütig bin. Hans, guck in die Luft. Und wir scheitern, weil wir irgendjemandem was beweisen wollen. Ich kann's. Das ist also auch, und du musst niemandem was beweisen, du bist Kind Gottes, du gehörst dem Herrn. Und du musst nicht irgendwie da nach außen kehren, sich outen und sagen, guck mal mich an. Also das ist so wichtig, dass du normal bleibst und dann fragst, was habe ich letzte Woche falsch gemacht, damit ich da, wo ich den Fehler gemacht habe. Kehr mal in dir, schau mal im Spiegel. Und in der Bibel heißt es, wir sollten als Menschen, die beten, uns im Spiegel anschauen, Gott von Gott zeigen lassen. Und dann sollten wir nicht so weggehen, wie wir zum Spiegel gekommen sind. Wir sollten dann schön pudern, Make-up, uns ein bisschen da abschminken. Das ist sehr wichtig, dass du geistlich dich abschminkst. Du hast deine Fehler gesehen im Spiegel. Du weißt, letzte Woche war ich unvorsichtig. Letzte Woche war ich leichtsinnig. Letzte Woche war ich gleichgültig. Letzte Woche war ich oberflächlich. Letzte Woche war ich so Larifari. So, dir mir nichts. Und dann bin ich einfach umgekippt. Denke nicht, du kannst. Denke nicht, mir wird nichts passieren. In dem Moment, wo du zu selbstsicher wirst, strauchelst du. Deshalb Höhepunkte. Begib dich nicht in der Gefahr und du kommst nicht da drin um. Aber wer sich in Gefahr begibt, kommt da drin um. Normal. So. Das nächste ist, wie ich Höhepunkte erreiche, beziehungsweise bevor ich Höhepunkte erreiche, was für Fehler ich nicht machen sollte. Kehr dich von deinen alten Gewohnheiten ab. Wenn du dort drauf zum Thron Gottes hinauf möchtest, musst du von mancher alter Gewohnheit, die du so an dir hast, abkehren. Weißt du, wenn du als Bergsteiger hoch hinauf willst zum Thron Gottes, zur Herrlichkeit Gottes, dann kannst du nicht sagen, ich möchte mal ins Kino oder ich möchte mal dieses. Und da musst du auf so vieles verzichten. Paulus sagt, wir laufen in Schranken. Und wir haben ein Ziel vor Augen. Ich jage nach diesem vorgesteckten Ziel. Denn als nächstes, was mir groß geworden ist in meinem persönlichen Leben, ich gebe nur das weiter, was mir geholfen hat. Und das, was mir hilft, hilft bestimmt auch anderen. Bitte Gott um Kraft in kleinen Schritten und für den nächsten Schritt. Herr, ich brauche jetzt Hilfe, um dieses Problem in Angriff zu nehmen. Du weißt, wie ich mich fürchte, wenn der mir über den Weg läuft. Wenn ich dieser Person begegne, die mag ich absolut nicht. Herr, hilf mir, dass ich nett und freundlich und keep smiling, Zähne zeige. Dass ich lächle, dass ich mich nicht fürchte. Weißt du, die Angst sitzt innen drin. Der andere hat gar keine Angst vor dir. Aber du hast Angst. Du fürchtest dich. In der Bibel heißt es immer wieder, fürchtet euch nicht. Immer wieder fürchtet. Das liegt ja an dir. Es liegt nicht an Gott und liegt nicht am Heiligen Geist. Und es liegt an niemand. Es liegt nur an dir. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das bist du. Das ist niemand anders. Fürchte dich nicht. Ich bin da. Ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Fürchte dich nicht. Und das lernst du jetzt in kleinen Schritten. Und ich möchte dir Mut machen. Bitte Gott um Kraft für den nächsten Schritt, der sich dir zeigt. Und Gott zeigt dir, wenn du den einen Schritt gemacht hast, kommt der nächste. Linker Fuß, rechter Fuß. Noch etwas. Wenn du neu anfangen möchtest und einen Höhepunkt in deinem Leben erleben möchtest und diese Highlights erfahren möchtest, musst du zuerst einmal Bitterkeit aus deinem Leben raustun. Du bist auf irgendjemand verbittert. Denen zeige ich's. Denen gebe ich's. Der hat dich verletzt, dich gekränkt, dich über den Tisch gezogen. Leg diesen Groll, der in deinem Herzen steckt, gegen irgendjemand ab. Denn das ist, was dich runterzieht. Du musst frei werden wie ein Vogel. Du musst alles, was dich an dieser Erde bindet und an dieser Erde festhält, loslassen, damit du richtig hochsteigst, Höhepunkte erreichst. Ich fahre durch Augsburg mit meiner Familie und mit meinem Wohnwagen. Dann komme ich am Plärrer vorbei, heißt es wie Jahrmarkt ist es, oder Kirchweih. Fahre ich da vorbei. Und das ist Ballonsteigen. Meine Kinder sind begeistert. Papa, wir gehen dorthin. Und wir haben, habe ich gesagt, nein, wir gucken zuerst mal, wie diese Ballons steigen. Und da steigen die Ballons und ein Ballon bleibt auf einer gewissen Höhe und flattert hin und her. Ich denke, das gibt's doch nicht. Alle sind hochgestiegen und nur der eine. Die anderen sind schon davon geflogen, weit weg. Die hast du gar nicht mehr gesehen, aber der eine flattert. Und ich sagte, jetzt fahre ich zum Plärrer, jetzt will ich sehen, was dort unten passiert. Und was passiert? Da sitzt so ein Junge, der hat eine Leine gehabt und der hat seinen Luftballon steigen lassen bis zu einer gewissen Höhe und dann festgehalten. Dieser Luftballon war an der Erde gebunden. Manche Gotteskinder haben ein gewisses Maß, wo sie hochsteigen. Oh, die Herrlichkeit Gottes. Aber dann sind Dinge da in ihrem Leben, an denen sie gebunden sind und kommen nicht mehr weg. Die werden festgehalten. Deshalb ist so wichtig, dass du dich von allem löst, was dich an diese Erde bindet. Und an diese Erde binden negative Sachen. Beleidigung, Kränkung, Neid, Eifersucht, Groll. All diese negativen Dinge, die so dein Herz belasten, die dein Herz kränken. Dein Herz muss ganz leicht sein zum Fliegen, wie ein Luftballon. Voll Heiligen Geistes, aber wenn es an dieser Erde gebunden ist, vielleicht an irgendetwas gefesselt. Also, verzeih den Menschen, die dir etwas zuleide getan haben. Das ist also sehr wichtig, um Höhepunkte zu erreichen. Sonst bleibst du immer im Tal. Sonst quälst du dich immer wieder, sonst kriegst du immer auf alle vier. Und dann pflege deine Beziehungen. Das sind ein paar Wahrheiten zuerst einmal, bevor ich dir von dieser Halleluja-Höhe spreche und über Wolken weiter. Zuerst einmal hier unten auf dieser Erde. Fang hier unten an, vorzubereiten für diesen großen Flugtag deines Lebens. Höhenflüge. Wie mache ich das? Pflege deine Beziehungen zum Vater und Mutter, ganz besonders, wenn du welche hast. Und wenn du manche haben, Mütter. Ich habe hier in Berlin eine Beerdigung mal gemacht, in Neukölln, das ist das furchtbar. Das war das Furchtbarste, was passierte. Da war, Mutter hat 8 Kinder gehabt und da war kein einziges Kind bei der Beerdigung. Nur die Totenträger und dich als Pastor. Schlimm. 8 Kinder hat die Mutter zur Welt gebracht und die sind alle in Neukölln irgendwo gewesen. Und keines dieser Kinder hat es für nötig geachtet, die Mutter zu Grabe zu tragen. Und dann frage ich mich, was war da los? Und man muss sich fragen, was war da los in dieser Familie? Jemand kam in unsere Gemeinde vor Jahren und irgendwie habe ich eine Predigt gesagt und sagt, Schwester, wo ist deine Schwester, wo ist dein Bruder? Und dann war sie so beleidigt, weil ich mit auf dem Finger auf sie zeigte, wo ist, und ja, was willst du? Meine Schwester ist hier und ich will mit meiner Schwester nichts zu tun haben. Aber du wirst in den Himmel kommen. Aber du wirst mit deiner leiblichen Schwester nichts zu tun haben. Pflege die Beziehungen. Die ersten Beziehungen ist deine Familie. Das ist erstmal deine Familie. Und dann kommen andere Beziehungen. Weißt du, manche können, die können zu den Afrikanern und Asiaten und Chinesen, da haben sie gute Beziehungen, aber zu ihrem eigenen Fleisch und Blut, zu ihrer eigenen Nation keine Beziehung. Fang an, Deutschland zu lieben. Auch wenn da nicht so viel Liebenswertes dabei ist, womöglich. Die Schwaben. Die Preußen. Fang an, dein Fleisch und Blut zu lieben. Bevor du irgendwie die ganze Welt anfängst zu lieben. Und Gott hat die Welt geliebt. Und deine Welt ist Deutschland. Pflege also deine Beziehungen auch zu Menschen, da wo du vielleicht Niederlagen erlebt hast. Weißt du, der Heilige Geist wird nicht in deinem Leben wirken, wenn du nicht diese Beziehungen pflegst. Du wirst Höhepunkte erleben. Und wir sind alle dabei, wenn es heißt, wer möchte hochlauf? Aber wie ist es mit deinen Beziehungen da unten? Mir ist so groß geworden, Jerusalem. Die Jünger, weißt du, wenn der Herr Jesus denen gesagt hat, lasst uns gehen nach Galiläa, lasst uns gehen zum Tabor, lasst uns gehen, was weiß ich noch, irgendwo hin an der Küste, da wären sie alle hingelaufen. Aber der Herr sagte vom Ölberg, geht runter in Jerusalem und wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. In Jerusalem, da haben sie die größte Schlappe ihres Lebens erlebt. Da haben sie den Herrn verleugnet, sind alle davongelaufen, haben sich eingeschlossen und verbarrikadiert und so weiter. Und da müssen die Burschen jetzt hin, 10 Tage lang. Geht hin und bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Dein Sieg, dieses Pentekost, Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, kommt, wenn du zurückgehst nach Jerusalem. Da, wo du deine größte Schlappe erlebt hast, da sollst du deinen größten Sieg und den größten Triumph deines Lebens erfahren. Also da, wo du die größte Schlappe erlebt hast. Überleg einmal, wo habe ich die letzte Woche die größte Schlappe erlebt? Und dann gehst du zurück nach Jerusalem und wartest auf die Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist wirkt immer dort, wo du die größte Panne und Pleite erlebt hast. An dem Ort wieder. Da, wo der Teufel dich massiv angegriffen hat. Da, wo der Teufel euch auseinandergebracht hat. Das ist der Ort, wo der Herr dich wieder zusammenbringt. Und wo der Herr Heilung schenkt. Und was passierte? Petrus, du bist schuld. Hättest du nicht so große Sprüche gemacht, unser Heiland wäre heute noch am Leben. Judas und Johannes, wo warst denn du? Und ich kann mir vorstellen, man macht zuerst mal einer dem anderen Vorwürfe. Das ist normal. Eine Aussprache. Zuerst mal so Gewitter. Und dann am 10. Tag waren sie alle still. Jeder hat Dreck am Stecken gehabt. Und gerade dann fing der Heilige Geist an zu wirken, nachdem sie sich ausgesprochen haben, nachdem sie sich versöhnt haben, nachdem sie einander die Hand gereicht haben, nachdem sie einander umarmt und geküsst und lieb gehabt haben. Da fiel der Heilige Geist. Der Heilige Geist fällt immer da, wo Liebe ist. Eintracht. Da fällt der Heilige Geist. Zurück nach Jerusalem. Sagst, oh Gott, dass dir nichts was anderes einfällt. Dass dir nichts was anderes einfällt. Bleibe. Und das ist so wichtig. Fang an, die Beziehung zu pflegen, die da entstanden ist. Ja, die Tracht nach meinem Leben. Es ist leicht und hilfreich, alle Zelte abzubrechen und abzuhauen. Aber bleibe, halte durch, steh durch. Höre weiter die Botschaften und höre weiter das, was Gott dir zu sagen hat, auch wenn es bittere Kräuter zu schlucken sind. Dann als nächstes, was ich erlebt habe, um Höhepunkte zu erreichen, und Pfingst war ein Höhepunkt, ist immer kontinuierlich, regelmäßig etwas tun. Sie gingen regelmäßig zur Gebetsstunde, Petrus und Johannes, und dann passierte das Wunder, dass sie den Bettler sehen und sagen, Mensch, wir beten, guck mal, wir machen ständig Gottesdienst, und aber diesem armen Teufel helfen wir gar nicht. Diesem armen Bettler. Und da gehen sie so vorbei und gucken, was der wohl macht und wie viel Geld er in der Kasse hat oder im Körbchen hat. Und dann kommt er und sieht, es kommen so 2 Betbrüder, Petrus und Johannes. Bitte eine milde Spende für einen armen Bettler aus, was weiß ich woher. Und dann sagt Petrus, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich. Steh auf im Namen Jesu! Du, und der sprang hoch. Der sprang hoch. Und weißt du, was da passiert? Passierte, 5000 Leute haben sich bekehrt. 5000 Leute haben sich bekehrt. 5000 Leute haben sich bekehrt. Weißt du, wenn wir anfangen, das zu tun, was Gott uns aufs Herz legt, und Gold und Silber habe ich nicht, wenn du bescheiden und demütig wirst und regelmäßig in die Versammlung gehst, du wirst unterwegs Leute erwischen, denen du dienen kannst. In der U-Bahn, auf dem Leopoldplatz oder wo auch immer, wo du bist. unterwegs. Gott wird die Leute zeigen. Vielleicht gehst du 3 Jahre lang vorbei und hast nicht kapiert, nicht gesehen, dass da einer Gottes Hilfe und Gottes Beistand und Gottes Gnade und Gottes Wunder braucht. Aber plötzlich zeigt dir der Heilige Geist. Aber zuerst einmal muss der Heilige Geist an dir eine ganze Menge tun. Und weißt du, das Interessante ist dabei bei Petrus, der Petrus war typisch Amerikaner wahrscheinlich, noch nie in Amerika gewesen. Dann sagt er, schau mich an. Verstehst du, er hat nicht die Hände aufgelegt. Der sagt zu diesem Bettler, schau mir in die Augen. Schau mir in die Augen. Und weißt du was, diese Augen, der hat mal geweint, bitter geweint. Petrus weinte bitterlich über sich selbst. Der war selbst zerbrochen, der war selbst mal am Ende. Der wusste, was es bedeutet, im Dreck zu sitzen und sich schämen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Der hat bitterlich geweint. Und deshalb konnte er auch sagen, schau mir in die Augen. Also bevor du ein Segen für andere wirst und einen Höhepunkt erreichst, musst du zuerst einmal ganz zerbrochen werden. Ganz klein werden vor Gott. Und zwar vom Herrn gewirkt, nicht von Menschen. Der Herr muss dich in diese Schule nehmen. Und der Herr muss dich massieren und bearbeiten und kneten und formen. Der Herr macht es. Und weißt du, daher, Petrus hat nirgendwo gepredigt und gesagt, Leute, den Mann habe ich geheilt und einen Poster aufgehängt, der Lahme, der springt und hüpft und tanzt. Weißt du, der hat es nicht nötig gehabt, weil er demütig war, er war vor Gott zerbrochen, er war nur ein Werkzeug, so wie 1000 andere Gottes Werkzeuge sind. Und er hat kein Poster, weißt du, heutzutage würde ein Evangelist sofort, guck mal an, der Lahme von der schönen Tempeltür, den habe ich in Jesu Namen geheilt. Nix. Der Fall in der Geschichte, Petrus taucht gar nicht nirgendwo auf, weder bei der Taufe, dass er noch die Leute abgefangen hätte und getauft hätte, nix. Warum? Weil er war bescheiden. Bevor also Gott dich und mich gebraucht, macht er uns zu Zwergen. Ist das nicht interessant? Macht er uns ganz klein. Wir fallen gar nicht mehr auf, wir sind auch gar nicht nötig. Nämlich, mir ist gestern für morgen, ihr müsst morgen kommen, morgen früh und morgen Abend. Mir ist bei der Vorbereitung sowas Großes gewesen. Weißt du, der Kämmerer tauft der Philippus tauft den Kämmerer und der Heilige Geist nimmt ihn weg, entrückt und ist weg. Und die Sache Gottes geht mit dem Kämmerer weiter. Die Sache geht weiter. Weißt du, Gott sorgt für sein Werk, Gott sorgt für die Belehrung. Das ist mir so groß geworden. Wir müssen da nicht immer den Meister spielen und den Zuchtmeister spielen und denken, jetzt brauchen die Leute Väter und Mütter in Christus. Der Heilige Geist ist Vater und Mutter. Der Heilige Geist. Höhepunkte. Weißt du, dann hältst du dich schön im Hintergrund, so hinter den Kulissen. Preis Gott. Dann als nächstes, was mir noch groß geworden ist, um die Höhepunkte zu erreichen, lass dir von Gott, deinem Schöpfer, neue Wege, neue Möglichkeiten zeigen. Gott ist so reich an Ideen. Gott ist so kreativ. Lass dir neue Wege zeigen. Meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Versuch Göttliches zu finden. Und Jeremia 29, Vers 11. Ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Also es ist schön. Willst du wissen, was Gott über dich denkt? Ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Und da, weißt du, was Gott über dich denkt und welche Gedanken er über dich pflegt und welche Gedanken er über dich hat? Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Gott hat gute Gedanken, Mensch. Gott denkt wunderbare Gedanken über dich. Der denkt nicht immer schlecht. Wir denken von Gott immer schlecht, der will mich in die Hölle bringen. Oder mich kurz halten. Ich habe gestern in der Verkündigung etwas jemand gesagt, jemand hat es nicht ganz verstehen können. Ich soll sogar Gott vergeben. Wie bitte? Ja, Gott vergeben. Dass er mich manchmal so hart anfasst, die mich schüttelt. Und dass er mich zerbricht. Und dass er mich mal so an die Ohren zieht. Hast nicht gehört? Ja. Verstehst du? Du musst Gott verzeihen, Vater. Du hast mich lieb. Weißt du, wenn du mich so mal ein bisschen streichelst hinten? Du hast mich lieb. Das sind Gedanken der Liebe. Ich habe nicht Gedanken des Leides. Und wir machen Gott so Vorhaltungen. Denk nur, du hast mir alles weggenommen. Ich diene dir treu wie Hiob und hast mir alles geraubt, weil der Teufel dazwischen kam. Der Teufel kam dazwischen. Aber du kriegst das Doppelte wieder, wenn du dem Herrn treu bleibst. Und noch das Dreifache und noch viel mehr. Und er muss dir alles zurückgeben. Das sind diese Highlights. Wenn es wieder zurückkommt. Wir leben für das Leben danach. Nach der Krise, nach dem Kampf, nach der Anfechtung, nach der Krankheit. Stell dir mal vor, Gott Wenn du nie krank wirst, kann Gott dich nie heilen. Wenn du nie sündigst, kann Gott dir nichts vergeben. Wenn du nie Mangel hast, kann Gott dich nie erfüllen und segnen und stützen. Wir brauchen diese Dinge, damit Gott was Gutes uns tun kann, sogar mehr Gutes wie je zuvor. Gott kann dich nicht auferwecken, wenn du nicht stirbst. Also Sterben ist eine Voraussetzung, um auferstehen zu können. Also nicht nur in der Taufe symbolisch, nein, sondern auch wirklich. Je mehr wir sterben, desto mehr stehen wir auf. Kapitel? Verstanden? Je mehr du stirbst, desto mehr stehst du auf. Je mehr du von dir loslässt, desto mehr kommt auf dich zu. Je mehr du dich befreist von dem ganzen Plunder und sagst, nehmt noch den Mantel und die Jacke und die Hose und die Schuhe. Nehmt nur. Und Gott wird mir noch viel mehr geben. Je mehr du loslässt, desto mehr gibt Gott. Wir halten immer so viel fest. Also in der Bibel heißt, wenn jemand den Mantel will, gib auch die Jacke. Und das Unterhemd auch noch dazu. Halt es nicht zurück. Weißt du, wir denken, ja, da bin ich blank. Nein, du wirst eingekleidet vom Herrn. Du wirst versorgt vom Herrn. Brich dein Brot, selbst wenn du nichts hast, gib's weiter. Und je mehr du weitergibst, desto mehr kommt auf dich zu. Lass dein Brot übers Wasser fahren, so wirst du gegebener Zeit wiedergefunden werden. Warum wir so wenig und nichts und überhaupt nichts von Gott erleben, ist, weil wir nichts tun. Die Bibel sagt, sei Täter des Wortes. Und immer dann, wenn du etwas getan hast, zur Ehre Gottes. Und wenn es dir irgendwann mal schwer fiel, etwas zu tun, das war von Gott. Und jedes Mal, wenn du das tatst, oh, da kam so viel Segen zurück. Da kam so viel Segen zurück. Fang an, ein Täter des Wortes zu werden. So kommst du zu diesen Highlights, Höhepunkte. Gott erlaubt in unserem Leben Dinge, und zwar nicht zum unserem Unheil, sondern dass wir Zukunft haben, dass wir Hoffnung haben. Gott will, dass du an ihn denkst, ständig denkst, in der Not, in der Krise. Weißt du, mit Gott werde ich die Krise überleben. Gott lässt es zu, der Herr hat es gegeben und der Herr hat es zugelassen. Der Herr hat es einfach grünes Licht an dem Teufel gegeben, der ist durchgefahren und jetzt sitze ich in der Falle. Jetzt habe ich, aber weißt du, Gott zeigt, wie du dann mit dem Teufel fertig wirst. Gott erlaubt, dass Feinde in deinem Leben einbrechen, damit du die fangen kannst. So ist die Falle. Weißt du, wie eine Falle funktioniert? Der Teufel geht immer in die Falle. Der Speck, Nutella oder sonst was. Und dann legt und dann geht er ganz ran und dann weg ist er. Ist er gefangen. Der Herr benutzt dich als Lockvogel. Als Lockvogel, um den Feind zu liquidieren. Und der Teufel ist Gottes Widersacher. Und du bist nichts anderes wie der Lochvogel des Herrn, damit der Teufel in die Falle geht. Gott kann er nicht fangen, Gott ist zu weit weg, aber dich kann er fangen. Und er ist hinter deinem Geld her, hinter deinen Kindern her, hinter deiner Gesundheit her, hinter alles, was du bist, ist immer hinterher. Und dann läuft er und jetzt denkt, jetzt habe ich den. Von wegen, du läufst weiter, aber der ist in der Falle. Highlights. Und jetzt ist der Teufel gefangen. Der Starke muss für uns gebunden werden, Leute. Okay, ich gehe weiter. Gott will, dass du die Krisen, die Stürme und das alles ist, überlebst. Und weißt du, ich will dich jetzt warnen. Morgen ist Taufe. Und wenn du auch getauft wirst, und einige sitzen heute Abend schon da, die schon warten auf das Wasser. Die warten schon auf das Wasser. Aber ich will dir etwas sagen. Etwas Schockierendes. Jetzt haltet euch fest, ihr lieben Täuflinge. An dem Tag, wo du sagst, Herr, ich bin bereit, dir zu folgen. An dem Tag, in der Stunde, in der Minute, in der Sekunde. Herr, ich bin bereit, dir zu folgen. An dem Tag nimmt Gott dich in die Schule. An dem Tag sagt er, das ist dein Sitzplatz heute hier. Das ist dein Platz. Hier beginnen wir jetzt mit dem Training, mit der Übung. Und das Erste, was dann passiert, kommen Stürme in deinem Leben. An dem Tag, wo du Ja zu Jesus sagst, also mach dich gefasst, vielleicht sagst du, nein, danke, möchte, dann will ich nicht lieber in die Schule gehen. Ich will nichts lernen. An dem Tag, in dem du Ja sagst zum Herrn, gibt es Widerstände, gibt es Krisen. Aber gibt es auch Herrlichkeiten. Und wir gehen von einer Herrlichkeit zur anderen, von einer Erkenntnis zur anderen, von einer Erfahrung zur anderen, von einem Sieg zur anderen. Aber du musst auf die liebe Schulbank gehen. Das ist dein Platz. Das ist dein Platz. Gottes Lektionsheft Da, wo er jetzt sagt, Kinder, wir schlagen die Seite 28 auf. Gottes Lektionsheft sind die Krisen. Ich weiß, kannst nicht Halleluja sagen. Und du lernst Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit in den Krisen kennen, in den Nöten und Stürmen, in Gefahren, im Streit und Kampf, Pro und Contra, im Mangel, in der Ohnmacht. Oh, jetzt bin ich erschlagen. Weißt du, du wirst manchmal, du sitzt da und nach der Predigt, ich bin erschlagen. Was alles bei mir los ist, das habe ich gar nicht gewusst. Das hat mir noch niemand gesagt. Bist du erschlagen? In der Traurigkeit lernst du Gottes Freude, Gottes Glück. An dem Tag, wo du sagst, Herr, ich bin bereit, dir zu folgen, beginnt deine Ausbildung. An dem Tag beginnt auch dein Siegesleben. Und deshalb die Taufe ist ganz was Wichtiges, ganz Großartiges. Da übernimmt das Übernatürliche die Führung in deinem Leben und du gehst auf dem Weg zur Vollendung. Und plötzlich geht's höher und höher und höher. Und wir gehen vom Sieg zu Sieg. Und Gott fängt ganz klein an. Die Zigaretten, die stinken mir. Und dann die Tabletten im Himmel. Wir haben keine Apotheke hier. Und dann Schnaps. Wir sind ja was weiß ich da. Alles. Gott geht langsam. Und weißt du, das gefällt mir nicht. Und das zieht er aus der Tasche raus. Und das nimmt dir weg. Und jenes nimmt dir weg. Am Schluss bleibt dir gar nichts mehr übrig, denkst du. Aber Gott befreit dich und Befreiung beginnt in kleinen Stücken. Stell dir mal vor, der Heiland würde alles auf einmal dir zeigen und sagen, guck mal, ach, was du für ein Ferkel bist und was du für, was weiß ich, weil er dir alles zeigen möchte. Weißt du, wenn deine Gedanken mal offenbar werden würden, was du so im Herzen hast, in der Bibel heißt es Ehebruch, Mord, Diebstahl und so weiter, wenn das alles plötzlich präsent wird, das haut dich um. Aber der Herr sagt, nein, zuerst mal mit Kleinigkeiten. Ich fange mit Kleinigkeiten an. Die tun dir nicht so viel weh. Und so ist, wie der Herr mit der Heiligung an dir und mir arbeiten muss. So mit Kleinigkeiten. Kleine Stücken. Wie sieht's mit dem Zehnten aus? Nur 10%, das ist nicht viel. 90% kannst du für dich behalten. Oder wie ist es mit Teilen, mit Zeugnis geben? Wie sieht es da aus in deinem Leben mit dem und jenem? Und das sind oft so Kleinigkeiten, aber gerade in diesen Kleinigkeiten fängt Gott an deinem Leben und an deiner Seele zu arbeiten. Herr, ich bin bereit, dir zu folgen. Und dann gehst du auf die Vollendung zu. Und dann musst du deinen Glauben, ob du willst oder nicht, unter Beweis stellen. Bist du echt oder nicht? Dann wirst du gekniffen. Die Leute wollen wissen, ob du echt bist, mehr nicht. Und von dem Tag, wo du Ja zum Herrn sagst, wirst du ein Mitarbeiter Gottes. Nimmt er dich in seine Arbeit, Kleinigkeiten, dann musst du mal die Schulhefte ordnen, nächstes Mal Tinte nachfüllen, das ist so wie bei mir in der Schule war, und dann musst du da Boden vielleicht ein bisschen putzen, so. Lauter so kleine Aufgaben, kleine Dienste und Stück für Stück wächst du in das Werk Gottes hinein und plötzlich bist du mittendrin und weißt gar nicht mehr, wie das dir geht und geschieht. Was, wenn es keine Stürme gäbe, dann könnte Gott seine Macht nicht an deinem Leben beweisen. Was, wenn es keine Finsternis gäbe, könnte das Licht nicht leuchten? Finsternis ist nur da, solange es Licht, oder Licht ist da, solange es Finsternis da ist. Wenn es keine Not gäbe, könnte Gott dir gar nicht helfen. Du brauchst das Negative, damit das Positive ganz groß rauskommt. Und je mehr Anfechtung du hast, desto herrlicher sind die Siege danach. Guck mal, durch das, der hat jetzt Konzentrationslager durchlebt. Der hat Kommunismus durchlebt. Der hat jetzt, was weiß ich, welche Gefangenschaft, was für ein Märtyrium. Die Märtyrer, die werden geehrt und guck mal, was der alles durchgemacht hat. Die ganzen Folterungen, der lebt immer noch. Und das merkst du denen gar nicht an, das siehst du nicht. Der ist durch das alles durch. Und Gott will dich zu einem Helden machen. Das ist nämlich diese Höhepunkte. Gott will dich zu einem geistlichen Helden machen in deiner Umgebung. Und nicht, dass du als Angeber rumläufst. Nein, dass Gott mal in der Ewigkeit sagen kann, guck mal, auf den konnte ich mich verlassen da unten. Der hat seine Arbeit ausgeführt, der war treu im Kleinen und so weiter. Wenn du nie verloren wärst, wenn es keine Verlorenheit gäbe, könnte Gott dich nicht finden. Also diese Dinge, das Negative ist da. So, Gott gebraucht das Negative, um das Positive in deinem, meinem, unserem Leben zu wirken. Deshalb keine Angst vor Pannen und Pleiten. Je mehr Pannen du hast, desto mehr so interessanter ist deine Biografie. Guck mal, das ist so spannend, so ergreifend nachher, so wohltuend zu lesen. Durch das alles, und dann finden sich die anderen Leute, ja, bei mir war es auch so. Wenn du dann Zeugnis erzählst, bei mir war es auch so. Aber was du alles so bezahlt hast an Rechnungen und Fehlern und Lehrgeld. Und deshalb, hab keine Angst, Lehrgeld zu bezahlen, denn später brauchst du das alles, um die Gnade Gottes zu rühmen. Du brauchst, dass dein Horizont geweitet wird, dass du Überblick bekommst. Bei Bergwandern ist es so wichtig, dass du nicht die Gondel benutzt. Weißt du, so bequem. Christen wollen immer bequem sein. Immer, oh, wo ist die Seilbahn? Ich lasse mich da hochziehen. Nein, das Schönste beim Bergwandern ist, selbst hochzugehen. Einen Stock nehmen, einen Rucksack nehmen, wenn es geht oder auch nicht. Aber du brauchst ein bisschen was. Und dann gehst du hinauf. Und jedes Mal, wenn du eine Stufe hinaufsteigst, dann freust dich. Dann siehst du die Natur. Da bist du dabei. Und die letzte Station von der Bergstation zum Gipfel, da gibt es keine Seilbahn mehr. Da musst du allein gehen. Und zwar hintereinander. Da musst du womöglich noch angekettet sein oder angeleint sein oder Hand einander reichen. Und wir gehen gemeinsam hinauf zum Gipfel. Aber einzeln, jeder muss seine Spur halten, seinen Weg gehen, sein Schritttempo einhalten. Es ist so wichtig, dass wir lernen, allein mit Gott zu wandeln. Das letzte Stück unseres Lebens, die letzte Etappe, diese Meisterprüfung für unser Leben, dieses Highlight, das Größte, das musst du alles allein machen. Am Anfang brauchst du Brüder und Schwestern, die dir helfen, die motivieren. Wir wollen rauf, wir wollen gehen hinauf zum Berge unseres Gottes. Da rennen alle mit. Da ein bisschen Trommelmusik, Fanfare und ein bisschen Gejodle und die rennen alle nach. Aber dann, wo die Luft dünner wird, aber da kommt auch die wahre Schönheit. Ich will dich zu den Bergen Gottes heute mitnehmen. Und alle großen Männer und Frauen, die sind hoch hinauf zum Berg Gottes gegangen, alle miteinander. Moses, Elia, David, Jesus zog regelmäßig auf den Berg zum Gebet. Dort begegnen sie Engeln, dort begegnen sie Gott. Dort vernahmen die Stimme Gottes. Das sind höchste Gefühle, wenn Gott von Angesicht zu Angesicht mit einem Menschen redet. Und ich finde es ganz toll, wenn Gott zu einem Menschen redet. Wenn du nicht mehr den Prediger hörst, sondern den Herrn. Wenn du nicht mehr einen Engel hörst, sondern den Herrn. Wenn du dann die Bibel liest und nicht mehr den Buchstaben da drin liest und die Schrift und so weiter, den Herrn, wie er zu dir spricht. Aber zuerst einmal brauchst du diese Bücher und Engeln und Pastoren, Prediger und sowas. Aber dann, je mehr du hinaufgehst, desto einsamer wird es. Und dann bleibt dir nur noch der Herr allein übrig. Am Anfang ist Moses und Elia, auch diese großen Männer Gottes, Moses und Elia, aber dann bleibt Jesus allein übrig. Auf dem Berg der Verklärung. So sind Verklärungen. Aber das sind so Höhepunkte. Da schreist du wie Petrus, oh Herr, hier ist gut sein, lass uns eine Hütte bauen. Bist gleich bereit, ein Schloss, ein Palast zu bauen, Tempel. Aber dann nur noch Jesus und Jesus und Jesus allein. Bist du bereit, nur noch Jesus zu sehen? Und nicht mehr Pastor Matthäus und nicht mehr den Evangelisten und nicht mehr den Prediger und nicht mehr den Bruder und die Schwester. Wir sollten von Menschen abgenabelt werden. Gottes Plan ist Abnabelung. Irgendwann musst du von den Menschen loskommen. Apostel, Weltapostel, weiß der Teufel was. Vergiss das alles. Ich schimpf so böse, aber weil Leute, die nur Dudelsack kennen und dann plötzlich sich als Weltapostel ausgeben. Vergiss es. Wer ist ein Apostel? Die Zeichen eines Apostels müssen da sein. Die Apostel sind die Fußabstreifer. Das sind die wahren Apostel. Paulus, lies mal 2. Korinther, da kriegst du Tränen sogar, selbst in die Augen. Wir werden verachtet, wir werden diskriminiert, wir werden beleidigt, wir werden geschlagen, wir werden verkannt und so weiter. Wenn du ein Apostel werden willst, ich rate es dir nicht. Aber wenn du werden willst, dann musst du diesen Weg tief unten gehen, damit du so den Höhepunkt erreichst. Apostel. Weißt du, Apostel sind erst im Himmel was? Nicht auf Erden. Wahre Gottesapostel, wahre Gottesdiener, wahre Gottesmitarbeiter sind im Himmel erst was. Wir leben ja nicht für diese Erde, wir leben für den Himmel. Also, wo sind deine Prioritäten? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem Himmel. Dort ist alles, was das Wirkliche nachher kommt. Weißt du, hier, da haben sie nur Skandale über dein Leben. Hier ist gut sein, Herr. Nein, 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 lass uns runter. Lass uns runter ins Tal gehen. Weißt du, Karmel, Feuerfeld vom Himmel, alles wunderbar und gut. Und was ist dann aus diesem guten Elia rausgekommen? Ja, weißt du, du solltest mal die Geschichte realistisch lesen, nicht nur fantastisch. Und nicht nur so verklärt, die Geschichte vom Karmel und Elia. Der holt Feuer vom Himmel, Gott ist groß, schlachtet alle Baalspriester ab. Und dann kriegt er selbst Depression. Da liegt er in der Höhle und sagt, lieber Gott, ich will sterben. Ich bin nicht besser wie meine Väter. Was habe ich denn gemacht? Ich habe Feuer vom Himmel geholt, ich habe die Baalspriester abgeschlachtet. Aber was ist? Was bin ich? Ich bin auch nicht besser wie die anderen. Du siehst also, so viel für Gott getan und kriegt letztendlich Depression. Das zeigt, dass das gar nicht darauf ankommt, wie viele Baalspriester du abgeschlachtet hast. Und dann kommt ein Engel und ich sage dir, guck mal, Gott gibt den lieben Elia nicht auf. Der will sterben. Der denkt, es kommt irgendeine Infusion, kriegt eine Tablette und dann kann ich besser einschlafen. Oder eine Morphiumspritze. Nein, der Engel sagt, draußen ist frisches Brot und frisches Wasser. Raus aus der Höhle, komm Elia, wir machen was Neues wieder. Und dann kriegt er eine neue Salbung und in der Kraft des Heiligen Geistes marschiert er 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kommt. Und dann unterwegs, Elisa, Hazael, Jehu, seid gesegnet. Und er salbt drei starke Leute. Er selbst geht zum Berg Gottes. Du und ich, unser Ziel ist der Berg Gottes. Der Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Das ist dieser Höhepunkt zum Hermon hinauf. Da, wo der Thron Gottes ist, hoch im Norden, da will ich hin. Und unterwegs betätschelst du ein paar Leute, schickst weiter, haut ab, macht was. Erledigt die Arbeit, die ich nicht tun konnte, die ich nicht getan habe. Jehu, mach du das mit der Isabel und dem Ahab. Und Hazael, mach du das. Und Elisa, mach du das, was ich nicht erledigt habe. Und dann kommt doch dieser Elisa, macht den Mund auf, Herr, oh, wenn du weggehst, ich will das doppelte Maß deiner Kraft und Herrlichkeit. Der hat schon viele Wunder gewirkt, der Elia, aber der will noch das Doppelte. Ich sag dir eines, wenn du weggehst, die Leute wirken das Doppelte. Die arbeiten für zwei. Wenn du weggehst, wenn du deinen Weg Richtung Gott, Richtung Herrlichkeit, Richtung Thron anvisierst, dann wirken die Leute das Doppelte. Naja, das ist Gottes Erfahrung am Sinai, alles Bergerfahrungen. Du musst eine Bergerfahrung machen, wie der Moses dort auf dem Sinai. Oh Herr, hier ist gut, ich bleibe bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug, 40 Tage. Also länger konnte er sowieso nicht bleiben. 40 Tage, ich bleibe bei dir. Oh Herr, hier ist so schön. Ich sag dir, in der Gegenwart Gottes ist wunderbar. Aber da geht er runter und dann kommt er auf dem halben Weg, dann hört er so Tanzmusik, Rockmusik und Gepfiffen, Gedudle und Gejodle und so Kriegsgeschrei und Kriegs, dann denkt, das gibt's doch nicht. Ist das Volk Gottes? Was ist mit dem Volk Gottes geworden da unten? Sind die verrückt? Ehe war in der Gegenwart Gottes und was machen die da unten? Ein goldenes Kalb und fangen an zu tanzen. Und Moses kommt runter, seid ihr wahnsinnig? Ich bin nur 40 Tage weg und dann spielt er schon verrückt. Gebt euren Glauben auf. Und du musst es erleben, dass Menschen, für die du arbeitest und betest und kämpfst, wenn du so Höhenerfahrungen hast, dass du manchmal diese Leute, von diesen Leuten frustriert bist, denkst du, führst die schon eine ganze Weile und die haben so viel Zeichen und Wunder erlebt und die haben es immer noch nicht kapiert und immer noch nicht begriffen. Und immer noch nicht, und tanzen immer noch um das goldene Kalb und haben dieses ägyptische Denken und das ägyptische Wesen noch nicht verloren. Die waren nicht oben. Wenn die oben gewesen wären, wenn sie das erlebt und das gesehen hätten, was Moses gesehen und gehört hat, die wären nicht so schnell um das goldene Kalb gegangen. Weißt du, warum manche Leute Kraft haben und manche Leute keine Kraft haben? Weil die den Himmel offen nicht gesehen haben. Weil die Himmelsleiter nicht gesehen haben. Weil die Herrlichkeit Gottes nicht erblickt haben. Und Paulus war nur so stark, dass er nach Pergamon, wo dieser Satansthron war, der jetzt hier bei uns in Berlin steht, der konnte nur in diese dunkle Ecke dieser Welt gehen, weil er viel in Zungen betete. Mehr wie alle anderen Apostel zusammen. Oder mehr wie die Korinther. Ich bete mehr in Sprachen wie ihr alle zusammen. Das war das Geheimnis seiner Kraft. Er war mit Gott verbunden. Deshalb konnte er die schlimmsten Orte und Plätze einnehmen für Gott. Je stärker du mit Gott verbunden bist, und zwar im Geist, je voller du vom Heiligen Geist bist, desto produktiver ist dein Leben. Desto produktiver ist dein Leben. So, wir machen weiter. Johannes auf der Insel Patmos. Das ist auch so eine Gipfelerfahrung. Da soll er sterben, das ist ja Todesinsel gewesen, Insel der Verbannten, wie ja, der Kriegsgefangenen und dergleichen. Dort soll er sterben und dort begegnet er Jesus. Er sieht Jesus. 1. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 17. Er sieht Jesus, er ist fasziniert von Jesus. Und dann kann er alles andere, was nachher in der Offenbarung kommt, sehen und verkraften. Das sind solche Erfahrungen, wenn du Jesus gesehen hast. Und bei Jesus geblieben bist. Ihr habt den Herrn geschaut. Moses hat den Herrn von Angesicht zu Angesicht geschaut. Zunächst einmal, wenn du so in die Berge hinaufgehst, ist ein Naturerlebnis, Sonnenaufgang, die Stille, die Blumen, Alpen glühen, das Wild und so weiter, die Natur so ein bisschen. Aber dann, plötzlich, wo nachher nur noch kahler, nackter Felsen ist, dann fängst du an, mit Gott zu reden. Mir geht es also auf jeden Fall so. Immer wenn ich so zum Gipfel irgendwo kam, dann kommt Lebensfreude auf. Dann siehst du das Panorama da unten. Das Klettern ist so ein geistliches Sinnbild. Weißt du, das Hochsteigen, Stück für Stück. Und je näher du dem Ziel kommst, desto mühseliger wird es, lieber Bruder, liebe Schwester. Und manchmal denkst du, jetzt gib's auf. Jetzt schaffst du nicht mehr. Du hast keine Kraft mehr. Aber die Bibel sagt, halte durch. Und ich möchte auch, du stehst vielleicht vor dem Abschluss eines Höhepunktes in deinem Leben. Halte durch. Und wenn du einmal oben bist, dann geht's von einem Höhenzug zum anderen. Aber du musst erst mal den Gipfel erreicht haben. Du musst einen Höhepunkt erreicht haben, wo du siehst, also hier geht es weiter. Und dann gehst du nachher von einer geistlichen Erfahrung zum anderen hinauf zum Berge Gottes. 40 Tage und 40 Nächte wie ein Elia. Die Gipfel sind manchmal sehr steil, sehr unzugänglich, brauchst eine richtige Ausrüstung dazu, das ist was anderes. Aber oben angekommen, auf dem Gipfel, Zufriedenheit, Glücksgefühl. Oh Herr, hier ist gut sein. Hier ist gut sein, hier möchte ich immer bleiben, gar nicht mehr zurück. Das kannst du gar nicht beschreiben. Wenn du da herunterkommst, was du alles erlebt hast, bist so fasziniert. Du brauchst Höhepunkte in deinem Leben. Volk Gottes braucht Höhepunkte in ihrem Leben, in seinem Leben. Kinder Gottes brauchen Höhepunkte. Und du kannst nicht immer nur geben, 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 geben und geben. Du musst auch mal irgendwo hernehmen. Du brauchst Höhepunkte. Und deshalb hat Gott seinem Volk angeordnet, dreimal im Jahr Feste zu feiern. Und die müssen hinauf nach Jerusalem gehen. Egal, wo sie sind, Babylon oder Griechenland oder in Judäa, hinauf. Persien, die mussten dort hinaufgehen und dreimal im Jahr, dreimal feiern. Und deshalb ist Feiern wichtig. Wenn dann Leute kommen, Geburtstag wird nicht gefeiert, Weihnachten wird nicht gefeiert, Ostern wird nicht gefeiert, Pfingsten wird nicht gefeiert. Das ist ein tristes Leben, wie Jehovas Zeugen und andere. Da wird nichts gefeiert. Bei mir wird so viel gefeiert. Und du sollst aus jeder kleinen Sache ein Fest machen. Du solltest aus allem Fest machen. Kinder Gottes feiern Feste und die sind fröhlich. Du brauchst Höhepunkte. Und wenn Jesus erzählt vom Himmel, dann erzählt er immer von Hochzeit. Das ist Fest. Das höchste Fest im Leben eines Menschen. Und deshalb, du solltest lernen, aus allem eine Hochzeit zu machen. Aus allem ein Fest zu machen. Und für eine Hochzeit spart man. Für eine Hochzeit, da gibt man das Beste. Da trinkt man nicht selten so ein Knäckebrot. Da genießt man, dann kommen die besten, die leckersten Speisen auf den Tisch. Das Beste, was man hat. Du solltest lernen, Feste zu feiern, Höhepunkte in deinem Leben zu geben. Ich habe eines gelernt, also und meinen Kindern auch gesagt, Kinder, wenn wir ins Haus Gottes gehen, wir ziehen das Beste an. Wir ziehen das Beste, wir gehen ins Haus Gottes. Wir wollen Gott begegnen, wir wollen dem König begegnen, wir wollen dem Herrn, alle Herren begegnen. Das Beste ist für unseren Gott gerade gut genug. Und da komme ich in die Gegenwart Gottes mit dem Besten. Beste Gedanken, besten Wein, das Beste. Und das stärkt dein Vertrauen, das vertieft. Wenn du anfängst, Feste zu feiern, und ich mache dir Mut, fang an, Feste zu feiern. Gib deinem Leben Höhepunkte. Die Katholiken haben etwas Interessantes, das Protestanten, Pfingstler und Charismatiker auch lernen sollten. Die Katholiken geben Namenstage. Die haben für alles einen Namenstag. Ich möchte dir, dass du anfängst für deinem Leben, jeden Tag, wenn du morgens aufstehst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, und dann gibst du, das ist ein Tag des Sieges. Gib dem Tag einen Höhepunkt. Und so krachst du hoch, so schaukelst du dich hoch. Wir müssen lernen, im geistlichen Leben uns hochzuschaukeln. Und dann findest du noch einen Bruder oder eine Schwester, die gibt dir noch so ein Power, so einen kleinen Anschluss, einen kleinen Impuls, und jetzt schon wieder, Glory, was der jetzt gesagt hat. Und dann geht's wieder, und so schaukelst du dich langsam hoch. Mein Enkel, einer meiner Enkel, der sagt, Opa, ich kann die Wände hochgehen. Musst du dir vorstellen, kommt der her und will mir demonstrieren, er kann die Wände hochgehen. Dann stellt sich in der Tür, verstehst du, stützt sich, und dann geht er die Türen hoch. Die Türen können gar nicht hoch genug sein. Geht er die Türen hoch, ich kann die Wände hochgehen jetzt. du kannst die Wände hochgehen, wenn du dich an der Seite und an der Seite dich stützt. Und du kannst dich so hocharbeiten. Und so kannst du dich geistlich auch hochschaukeln, auch wenn du nicht dafür geboren und nicht dafür geschaffen bist. Aber du kannst es, wenn du es richtig anstellst. Höhepunkte. In deinem Leben musst du Höhepunkte haben. Und wenn du eines Tages in die Ewigkeit gehst, dann sollst du nicht mit leeren Händen vor Gott stehen, sondern da solltest du das Optimalste aus deinem Leben gemacht haben. Ich denke nur an Simson. Simson war ein dummer Kerl. Der hat nicht aufgepasst. Der hat mit der Sünde gespielt. Hat sein Geheimnis verraten. Hat preisgegeben, hat mit der Welt gespielt. Auf Deutsch gesagt, mit der seiner Delilah. Und so weiter. Du kennst ja seine Geschichte. Und die Philister haben seine Augen ausgestochen. Und er ist blind gewesen und musste die Mühle der Philister treten. Und das ist etwas, wo viele Gotteskinder sind. Sie haben ihr Geheimnis der Welt preisgegeben, mit der Sünde gespielt, Kompromisse gemacht und ihre Kraft, ihr Charisma, ihre Berufung verspielt. Und dann treten sie in die Mühle der Philister, der Starke da und so weiter. Und das ist ein Fest für den Gott, Götzen Dagon. Und jetzt wird der Starke der Israeliten da vorgeführt. Und er sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, guck mal, was die aus mir machen. Was ist aus meinem Leben geworden? Manchmal sollten die Leute nachdenken, was wäre aus meinem Leben geworden, wenn ich nicht das und das gemacht hätte, wenn ich nicht verraten hätte, wenn ich nicht mit der Sünde gespielt hätte. Was wäre aus meinem Leben geworden? Oh Gott, noch einmal, und das ist ein Gebet, noch einmal. Und dann reiße die zwei tragenden Säulen des Dagon-Tempels und sagt Gott, noch einmal rächt dich an meiner Seele und für meine Augen. Und sieht, und dann heißt es, und bei diesem Fest, bei diesem Schauspiel, hat Simson mehr Philister in den Tod gerissen als in seinem ganzen Leben. Natürlich eine traurige Geschichte. Traurige Geschichte. Eine sehr traurige Geschichte. Weißt du, manche Leute reißen in ihrem Tod mehr Menschen in den Tod als in den Leben. Petrus, derselbe Petrus. Petrus hat auch seinen Herrn verleugnet. Und verraten. Und Petrus, als er aufsteht am Pfingsten, was macht er? Der reißt 3000 Menschen in den Himmel. Die bekehren sich. Du siehst also, wenn wir nicht voll Heiligen Geistes sind, wir reißen die Menschen in den Tod und nicht in den Himmel. Und es ist wichtig, dass wir in der richtigen Haltung, im richtigen Geist sind. Es ist nicht der Buchstabe, es ist nicht die Bibelstelle, es ist der Geist, der dahinter steht. Der Geist. Der Geist. Aber ich komme nachher noch darauf zu sprechen. Dein Leben ist für Höhepunkte bestimmt. Und wir sollen von einem Sieg zum anderen gehen. In der Bibel heißt es einmal, in den Hütten der Gerechten, der Kinder Gottes, singt man vom Sieg, preist man Siege, man feiert Siege in den Hütten der Gerechten. Man singt vom Sieg. Der Teufel will dir die Siege rauben, dass du ja nichts zu lachen hast. Dass du ja keine Höhepunkte hast. Dass du ja nichts Leises, nichts vollbringst und so weiter. Und deshalb sorgt er mit allen Mitteln und Tricks, um dir ein Bein zu stellen, dich zu Fall zu bringen, dich schwach zu machen und so weiter. Aber Gott hat dich zu seiner Ehre geschaffen. Und wenn du die Siege Gottes einholst und für Gott Siege erringst, dann freut sich der Himmel. Ist noch etwas, es ist so wichtig, Siege, Triumphe, Höhepunkte zu verkraften. Andreas Wecker, der hat mir erzählt, weißt du, das war leicht, die Triumphe und Siege zu feiern, aber dann, als er mal eine Niederlage hatte und in Magdeburg nach Hause kam, nicht einmal Vater und Mutter haben ihn abgeholt. Und das war das schlimmste und schwerste und traurigste Erlebnis in seinem Leben. Aber Siege zu verkraften, weißt du, wenn du auf dem Podest stehst, ganz hoch oben und dann die Medaille oder was du auch in den Händen hältst, das ist okay. Ich will etwas sagen, was Gott mir gezeigt hat, jetzt in der Vorbereitung. Es ist wichtig, wie du die Siege verarbeitest, wie du die Höhepunkte verarbeitest. Oh, guck mal, das hat der Herr Matutis geleistet. Das ist ein Werk vom Herrn Matutis. Oh, der betet, der fastet, der macht alles. Guck mal und so weiter. Das ist seine Sache. Wir müssen eines lernen, von uns wegzuschauen und auf Jesus zu zeigen. Wir sollten einfach nach oben zeigen. Alles, was ich bin, bin ich allein aus der Gnade Gottes. Ich kann mich nicht rühmen und es ist nicht mein Verdienst, sondern sein Verdienst. Das ist nicht meine Kraft, das ist seine Kraft. Und das ist, wie man Siege verarbeitet. Okay, ich habe es gemacht, aber ich habe gekämpft und so weiter und ich bin unten durchgegangen. Aber wenn Gott mir nicht beigestanden wäre, hätte ich es nicht geschafft. So werden Siege verarbeitet. Nicht, dass der eine sich dann Medaille einsteckt und dann den ganzen Brustkorb voller Orden und Auszeichen, auch wenn es Plastik ist, ist es egal und so weiter. Nein, Alles, was ich bin, bin ich allein dank der Gnade Gottes. Und wir kriegen mehr Siege. Und ich sage, wie wir mehr Siege kriegen, je mehr wir unsere Triumphe und unsere Ehrungen und Auszeichnungen dem Herrn abgeben. Es will gelernt werden. Und das lernst du nirgendwo. Weißt du, du lernst normalerweise, wie du dich einbildest, wie du stolz bist und so weiter. Aber alles, was du bist, ist Gnade. Ist Gnade. Und aus Gnaden zu leben, ist ein Kunststück. Das ist ein Kunststück. Weißt du, dass du sagst, nee, weißt du, ich bin nichts, das hat der Herr gemacht. Und gar keine Ehre nimmst, gar keine Notiz nimmst und nicht gleich irgendwo bestätigst und sagst, guck mal, wir haben 3000 Seelen zum Heiland geführt diese Woche. Oder wir haben 25 Leute getauft. Ist egal, wie viel. Ich zähle nicht mehr, wie viele Leute ich getauft habe oder wie viele Leute ich getraut habe, wie viele Leute ich gesehen habe. Das ist mir vollkommen egal. Und ich frage auch nicht mehr, wer will Jesus annehmen und dann zähle 1, 2, 3, danke, 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 danke. Nein, mich interessiert das alles nicht. Ich arbeite für den Himmel und nicht für Statistik und nicht für irgendeinen Verein. Und ich muss niemand Rechenschaft abgeben. Letztendlich wird der Herr mich fragen, was hast du gemacht? Und ich habe eines gelernt, Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Und da kann ein einzelner Mensch mehr bedeuten als 1000 Leute oder eine ganze Masse. Aber wir zählen immer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Wir sollen aufhören, Menschen zu zählen. Egal, wie viel und wo was ist. Hör auf, Menschen zu zählen. Ich kann sagen, so und so viel. Aber dann ist auch egal, wir zählen es nicht. Wir sollen aufhören zu zählen. Gnade ist ein Geschenk. Und nicht von irgendjemandem Verdienst. Wenn Gott zu einem redet, ist Gnade. Wenn Gott einem Offenbarung schenkt, ist Gnade. Wenn jemand Gesichter, Visionen, Träume und Offenbarung hat, ist Gnade. Wenn jemand alt wird, ist Gnade. Wenn jemand jung stirbt, ist Gnade. Gnade kommt immer aus der Höhe von Gott. Viele Leute haben Angst vor der Gnade. Und ich sage auch, warum? Weil es so schnell geht. Da kommst rein. Dir sind deine Sünden vergeben, geh hin nach Hause und geh hin in Frieden. Gnade geht so schnell. Was? Der hat keinen Spruch verlangt. Der hat kein Vater unser, kein Ave Maria und nichts verlangt. Der hat dich nicht auf die Knie gebracht. Nein, Gnade geht so schnell. Und das ist, davor haben viele Leute, vor allem leistungsreligiöse Menschen, die immer was leisten wollen, Probleme. Das passt den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht. Die wollen immer Leistung, Leistung, Leistung. Das ist im Widerspruch zu diesen ganzen judaistischen Religionen. Du musst etwas leisten. Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Durch Gnaden seid ihr gerettet und das nicht aus euch. Durch Gnaden seid ihr gerettet und das nicht aus euch. Das ist eine Gabe Gottes, nicht durch Werke. Niemand kann sich rühmen, niemand kann sich darauf einbilden. Ihr habt es gemacht. Gnade bleibt Gnade. Dafür gibt es keine Erklärung, kein Kommentar aus Gnaden. Durch Gnaden seid ihr, was ihr seid. Deine Höhepunkte, dass du ein Held in Christus bist, dass du den Teufel überwunden hast, dass du den Teufel unter deine Füße bekommen hast, ist Gnade. Dass du Selbstkontrolle üben kannst, ist Gnade. Alles ist Gnade. Weißt du, die Deutschen müssen da ein bisschen was lernen. Weißt du, die Deutschen, wenn die denken, wenn die ein bisschen besser quasseln können, schwätzen können, denken sie, jetzt kann ich Pastor werden. Jetzt kann ich meinen eigenen Verein gründen. Jetzt kann ich meine eigene Religion machen. Das ist typisch deutsch. Weißt du, wie die denken, jetzt bin ich was. Was sind wir denn? Weißt du, wir sind alles aus Gnaden. Und deshalb, das Werk Gottes stagniert in Deutschland und Europa, in der westlichen Welt, weil jeder denkt, er ist was Besonderes. Und dann benehmen sie sich womöglich wie Wahnsinnige und denken, das ist es. Nein, Gnade ist, dass du ganz still sein kannst und Gott arbeiten lassen kannst. Das ist der Höhepunkt deines Lebens. Weißt du, so ganz still sein können, oh, das macht das schon der Herr. Der Herr macht das schon. Der Herr kommt mit jedem zurecht. Und das ist meine persönliche Erfahrung. Einfach, der Herr kommt mit allen zurecht, mit uns allen. Die Bibel sagt, schaue dir Ende an und dann weißt du, er ist mit allen zurechtgekommen. Der hat sich noch alle abgeholt, da ist noch keiner ihm davongelaufen. Und so weiter. Und Gott gibt seine Ehre niemand. Also Höhepunkte. Wenn du die Höhepunkte verarbeiten möchtest, richtig überleben möchtest, deine Höhepunkte überleben möchtest, wenn du nicht mit dem Luzifer mitfliegen möchtest, dann musst du deine Höhepunkte einfach verarbeiten und sagen, Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre. Im Himmel kommt niemand hinein, der ehrkäsig ist. Eingebildet hast ich, der immer bei jeder Hochzeit die Braut und bei jeder Beerdigung die Leiche sein möchte. Für den ist im Himmel kein Platz, der sich immer so wichtig nimmt. Mich hat er nicht gefragt, das hat alle gefragt, aber mich nicht. Weißt du, im Himmel kommen die ganzen Ehrkäsigen nicht rein, da ist kein Platz. Da ist nämlich für den Teufel kein Platz, das ist der Geist Satans. Das ist ein fleischlicher Geist, das ist ein menschlicher, irdischer Geist. Und deshalb, dem Demütigen schenkt er Gnade. Die Frage ist, was bleibt für die Ewigkeit von deinem, meinem Leben? An diesen Höhenpunkten, an das, was ich geleistet habe. Was bleibt unterm Strich? Da haben wir in Deutschland eine Werbung, da zähle nur ich. Fernsehsendung, Fernsehreklame da, eine Sparkasse wirbt da. Da zählt nur ich. Nein, da zählt Gott. Und weißt du, da zähle nur ich. Du siehst, wie Menschen gezüchtet werden, sogar in der Werbung, auf Egoismus getrimmt. Da zähle nur ich. Du zählst gar nichts. Jeder Mensch ist ersetzbar. Jeder Mensch ist eine Null, eine Niete. Puh, da zähle ich. Ich zähle nichts. Aber wenn er in meinem Leben gezählt wird, wenn Gott vor mir steht und ich eine Null bin, weißt du, 1 und 0, das gibt schon 10. 1 und 2 Nullen, das gibt schon 100. 1 und 3 Nullen, das gibt schon 1000. 1 und 4 Nullen, gibt schon 100.000. 1 und 6 Nullen, gibt schon 1 Million. Und deshalb, das ist das Geheimnis des Lebens. Wie erreiche ich Höhepunkte in meinem Leben? Je mehr, und das darf natürlich 0. Was ist 0? Bis heute kann niemand, kein Mathematiker 0 beweisen und sagen, was ist 1 Null? Man redet, philosophiert und meditiert über die 0, aber die 0 ist eine undifferenzierbare Zahl. Mit 0? Was ist die 0? Wo fängt die 0 an und wo hört die 0 auf? Kein Mathematiker hat bisher fertiggebracht, die 0 zu definieren. Aber je mehr solche Nullen hinter deinem Leben stehen, hinter Gott, du und dann die 0, du und diese undifferenzierbare Zahl, das ist was. 1. Stell dir mal vor, 1 und 20 Nullen. Was ist das für eine Zahl? Wer kann das mir sagen? 1 und 20 Nullen. Na. Rechnet mal ruhig. 1 und 20 Nullen. Billionen nicht mehr, Trillionen auch nicht. Da geht es so weit, da hört es auf. Und das ist genau die Herrlichkeit, die Gott für dein und mein Leben bestimmt hat. 0. Und mit Nullen arbeitet der Herr am allerliebsten. Und je mehr wir 0 geworden sind, das sind diese Highlights. 0. Schön rund. Zumindest in unserer Zeichensprache. Nichts, was ist das? Aber das ist etwas für den Thron Gottes. Was bleibt für die Ewigkeit? Was ist das Bleibende? Jedes Werk muss durchs Feuer gehen, heißt es im Wort Gottes einmal. Was wird einmal am Thron Gottes ankommen eines Tages? Das ist die große Frage. Gottes Thron erreichst du, wenn du nur noch Gott hast und du eine Null bist. Wenn du Null bist, dann erreichst du den Thron Gottes. Mit Gott bleibst du immer an der Spitze. Er, 1, er ist der Erste und der Letzte, der Anfänger und der Vollender. Er gibt das Wollen, das Vollbringen. Er, dieser Eine. Mit Gott bleibst du immer vorne an, auch wenn die Luft ganz dünn wird. Paulus sagt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, Philipper 3, Vers 12 bis 21. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, nicht, dass ich ergriffen hätte. Paulus musste lernen, Null zu werden. Paulus ist nur deshalb groß geworden, weil er eine Null geworden ist für die Juden, weil er eine Null für alle möglichen Leute geworden ist, alles, was will, der komische Kauz da aus Tarsus. Aber der ist Paulus geworden. Gott will in deinem Leben mehr wirken, mehr tun, mehr geschehen lassen. Je weniger du von dir selbst eingenommen bist. Wir Deutsche, an unserem Wesen soll die Welt genießen. So haben die Leute als fromme Sprüche geklopft. Was ist dabei rausgekommen? Deutschland ist halbiert, geviertelt und geteilt worden. Nix. Was ist vom deutschen Wesen? Made in Germany. Heute zählt Made in China. Guck mal doch dein Unterhemd an. Made in China. Guck deine Schuhe an. Made in China. Guck doch noch die Spielzeuge, was die Kinder spielen. Made in China. Deine Handys. Made in China. Alles ist in China. Verstehst du? Von wegen Made in Germany. Wenn wir Gott abdanken und Gott ausklammern, geht es mit uns bergab. Die meisten möchten Herren sein, Ton angeben, dirigieren, kommandieren. Aber zuerst einmal der Größte unter euch allen. Wenn du groß rauskommen möchtest, es gibt ein Geheimnis: Schuhputzer werden. Auf Deutsch. Der sei euer aller Diener. Bist du bereit zu dienen? Die Frage, das ist die große Frage. Denn nur da kommst du hoch. Stell dir mal vor, die Person, die putzt, die aufräumt, die kocht, die Betten macht, die Person ist, wenn die ausfällt, ist alles flach. Das ist so wichtig, diese Person. Und du merkst manchmal, wenn diese Person, die alles macht, stell dir mal vor, die Mutter versagt zu Hause, die Mutter wird krank, kommt und so weiter, dann bricht die ganze Familie zusammen. Die ganze Ordnung futsch. Wie wichtig so ein Dienst ist. Jeder Dienst ist wichtig, aber gerade so, je mehr einer, was ist so eine Mutter? Aber je mehr so ein Platz leer wird, dann merkst du, was da fehlt. Und du merkst erst dann, wenn es nicht mehr da ist. Durch das Kreuz. Und ich möchte, dass du an den Heiland heute denkst, denn der ist groß geworden. Und er sagt, wenn ich einmal erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Und er sagt, ich will, dass meine Jünger dort sind, wo ich bin. Das ist also dieser höchste Punkt, den du erreichen kannst im Universum. Beim Heiland. Denk an den Heiland. Und wenn du dorthin kommen möchtest, wo der Herr Jesus ist, da gibt es einen Weg. Durch Kreuz zur Krone. Durch Kreuz zur Krone. Durch Kreuz zur Krone. Gibt es nur einen Weg. Durch Erniedrigung zum Höhepunkt. Durch Verlust zum Gewinn. Durch Versagen zum Erfolg. Durch Tod zum Leben, durch Kreuz zur Krone. Das ist die göttliche Realität. Und die meisten Gläubigen sind gar keine Realisten mehr. Die denken, ach, vertraue dem Heiland, da wird alles gut. Vom Kreuz zur Krone. Bevor Gott dich in das gelobte Land reinlässt, nimmt er dich mal für 40 Jahre in die Wüste. So wie die alten Israeliten. Er sagt, aber so lang, Bruder, mal tut es. Muss ich so lange in der Wüste? 40 Jahre, das ist ein Symbol für ein Leben. 40 ist immer so ein Symbol für das Leben. Und dort lernst du ganz abhängig zu sein vom Herrn. Da ist kein Bäcker da, da ist kein Metzger da, da ist keine Wasserquelle da, da ist nichts. Da musst du alles von Gott empfangen und dir alles schenken lassen. Und das ist das Leben, das Gott dich lehrt, beschenkt zu werden, in Abhängigkeit zu Gott. Also deshalb in dem Moment, wo du Ja zum Herrn sagst, geht's mit dir in die Wüste. Arbeitslos, krank womöglich oder was weiß ich, Ehescheidung. Da kommen so Dinge, du sagst, von was werde ich jetzt leben? Wie geht es mit mir weiter? Mit Gott geht es immer weiter. Gott bringt die Seinen durch. Halleluja. Bevor er dich also da hineinbringt, wo du hinein möchtest, das Wahre erlebst und so weiter, wirst du im Feuerofen geläutert. Weißt du, bevor du da wie Sadrach, Mesach und Abednego da auf dem Thron stehst, groß ist der Gott von Sadrach, Mesach und Abednego, geht's in den Feuerofen. Und bevor es heißt, groß ist der Gott von Daniel, geht's in die Löwengrube. Verstehen wir uns? Verstehen wir Deutsch? Oder muss ich Englisch sprechen? Oder andere Sprache? Verstehen wir? Zuerst geht's schön runter in die Wüste. Du sagst, mein Gott, ist das der Weg? Da musst du dich bewähren. Da musst du dich behaupten, da musst du festbleiben und unerschütterlich. In der Wüste entstehen die Produkte, die Gott nachher braucht für den Thron. Paulus in der Wüste Arabiens, dort ist er geschmolzen, geschmort. Dort hat er es vom Herrn empfangen, alles was er nachher hatte. Bevor wir das Göttliche bekommen, müssen wir lernen, das alles Alte vergessen. Zurücklassen, liegen lassen. Ich vergesse, was dahinter ist, auf das ich Christus gewinne. Wer nicht seine Vergangenheit vergisst, kann die Zukunft nicht gewinnen. Kann nicht hoch rauskommen. Du musst dich von deiner Vergangenheit lösen. Dem Ruf Jesu folgen. Und sie verließen die Netze und sie folgten ihm sofort auf der Stelle. Wir müssen alle Feinde des Kreuzes hinter uns lassen. Und weißt du, wer die schlimmsten Feinde des Kreuzes sind? Die Frommen. Das fromme Fleisch. Mein Ego. Der mag es nicht. Der mag nicht getauft werden, der mag nicht gekreuzigt werden, der mag gar nichts. Wir müssen die negative Seite des Kreuzes verarbeiten, damit wir die positive Seite des Kreuzes entdecken. Auf der Rückseite, da ist die Herrlichkeit. Auf der Rückseite. Auf der Vorderseite siehst du Leid und Schmerz und Elend und Jammer. Auf der Rückseite ist die Herrlichkeit. Auf der Vorderseite Schwachheit und Elend und Demütigung und Hohn und Spott. Und auf der Rückseite Krone, Herrlichkeit und Triumph. Ich habe hier so ein schönes Kreuz. Wenn du da hinten siehst, furchtbar. Lauter Löcher. Aber hier sind 60 Edelsteine. Wunderbares Kreuz. 60 Steine, alle möglichen Steinchen verarbeitet. Du siehst, auf der Seite siehst du nur lautes Kreuz und Quer. Ich weiß nicht, ob du schon mal so, meine Oma, die hat gestrickt. Und wenn die da, gestrickt hat, habe ich gedacht, Oma, das wird nichts. So ein Durcheinander, was du da machst. So ein Durcheinander, die Fäden da kreuz und quer, da verzogen, verstehst du, und hin und her, da, oh, Oma. Und du denkst auch manchmal, so arbeitet der liebe Gott kreuz und quer. Manchmal geht er so zickzack und das soll was draus werden. Aber dann nachher, wenn der Pullover fertig war, das war wunderbar. Und du siehst nur die Rückseite. Was du hier auf dieser Erde siehst, deine ganzen Kämpfe und Anfechtungen und Schwierigkeiten ist nichts als die Rückseite des Kreuzes. Lautes Zickzack, kreuz und quer, alles so wirres Zeug. Du sagst, und Gott, und das soll zu meiner Seligkeit was beitragen. Aber dann nachher, wenn dieses Werk fertig ist, und eines Tages wirst du fertig werden. Und eines Tages wird die Vollendung sein. Und eines Tages wirst du es abgeschlossen, einen Knoten gemacht und verewigt. Und guck mal an. Weißt du, was wir heute haben, ist alles so maschinengewebt. Aber diese Handarbeit. Du bist eine Handarbeit Gottes. Und zwar individuell. Da gibt es manchmal Fehler. Und diese Fehler vergisst du und vergibst du. Und lässt liegen. Aber du bist eine Handarbeit Gottes. Und deshalb, das ist nicht alle Manufaktur, wir alle gleich ähnlich. Nein, da ist jeder individuell. Und das ist das Schöne dabei. Gott arbeitet an uns immer individuell. Jeder ist so eine Extra-Ausgabe. So ein Extra-Exemplar. Und ich sage dir, du bist ein Extra-Exemplar. Sag deinem Nachbar, du bist ein Extra-Exemplar. Dich gibt es nur einmal auf dieser Welt. Und Gott sei Dank, dass es dich nur ein einziges Mal gibt. Du bist ein Extra-Exemplar. Preise Gott, dass du ein Extra-Exemplar sein darfst. Und versuche nicht, eine Kopie zu werden. Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, wir werden geboren als Originale und sterben als Kopien. Wir sterben da alle wie bei der wird eine Uniform verpasst. Und die Deutschen sind ganz schlimm. Wenn alle gelbe Stiefel tragen, tragen alle gelbe Stiefel. Wenn alle gelbe Regenmäntel tragen, tragen alle gelbe Regenmäntel. Und wenn alle, was weiß ich, rote Schals tragen, tragen alle rote Schals und dergleichen. Wir versuchen immer wieder, den anderen anzupassen. Werde ein Original. Das ist so was Besonderes. Die anderen Nationen sind auch so. Die versuchen auch zu kopieren ständig. Aber ich möchte nur den Deutschen helfen auf dem Sprung und einfach sagen, du bist etwas Besonderes. Und erkenne das Besondere Gottes in dir, in deinem Leben. Das ist schon ein Höhepunkt. Ich bin was Besonderes. Ich habe eine besondere Berufung. Und das, was du tun kannst, kann niemand anders auf der Welt tun. Gott will dich und mich und uns auf eine höhere Ebene bringen. Sein Plan ist, dass wir mit ihm auf dem Thron sitzen, dass Satan unter unsere Füße ist. Das ist der einzige Platz, wo er sein darf und sollte. Gott will, dass du die hohen Plätze in deinem Leben einnimmst und besitzt. Und überleg einmal, was sind die hohen Plätze in deinem Leben? Was sind die hohen Plätze in deinem Leben? Du musst Herr werden an deinem Arbeitsplatz. Du musst Herr werden zu Hause. Du musst Herr werden vor deinem Fernseher. Und nicht deinen Fernseher bestimmen lassen, wenn du ausschaltest und einschaltest. Du sagst, danke, ich will den Quatsch nicht mehr sehen. Du sollst Herr zu Hause werden, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Nicht von der Uhr bestimmen lassen, sondern wann du aufstehen willst und wann du schlafen gehen musst und solltest und so weiter. Du musst lernen, Herr zu werden. Und alle Knie müssen sich dir beugen zu Hause, wo du zu Hause bist. Und ich denke, wir haben Autorität und wir sollten von unserer Autorität Gebrauch machen. Wie willst du eines Tages im Himmel mit Christus auf dem Thron sitzen, wenn du nicht einmal zu Hause in der Küche Herr bist? Dann isst du ohne aufhören und weißt nicht, wann du aufhören solltest. Du bist nicht Herr über deinen Magen. Du bist über deine Lust, Herr über deine Lust. Du musst wissen, wo deine Grenzen sind. Paulus sagt, wir laufen in Schranken. Wie willst du im Himmel triumphieren und mit Christus auf dem Stuhl sitzen und regieren, wenn du zu Hause in deiner Wohnung nicht Herr bist? Da machen, als Vater insbesondere, alle machen mit dir Kasperle. Alle spielen, machen dich so als Marionette und Hampelmann. Und ich habe ein Geheimnis. Das Problem zu Hause in den meisten Ehen und Familien, warum sie keine Herrschaft ausüben, eine Vollmacht ausüben, warum sie nicht die hohen Plätze einnehmen, die Gott für ihr Leben bestimmt hat, ist, weil der Vater nicht unter Gott steht. Wenn der Mann unter Gott steht, dann wird die Frau keine Probleme haben, den Mann zu lieben, zu wissen, also was, guck mal, mein Mann macht nicht keine leichtsinnigen Sachen, der fragt immer den Herrn. Und das ist so wichtig. Und dann wird die Frau den Mann lieben. Und wenn die Frau den Mann liebt, ihren Herrn, jetzt mal auf Deutsch, in unserer Bildsprache, wenn die Frau den Mann achtet und liebt, und sie kann ihn nur lieben und achten, wenn er unter Gott steht, und dann werden die Kinder die Mutter beachten und respektieren unsere Mutter. Die lebt nicht leichtfertig, die nimmt Gott ernst, wieder, die nimmt ihren Mann ernst, die nimmt das Leben ernst. Die hohen Plätze. Wer beherrscht bei dir die hohen Plätze zu Hause? Und manche Frau, die will Herrin zu Hause sein. Weil sie, ich sage es geschiedenen Leuten oder wo die Männer nicht gläubig sind, sage ich immer wieder, der Platz ist leer und da steht nur ein Schild drauf, reserviert. Das ist reserviert für den Mann, für deinen Ehemann. Und du kannst nicht den Platz deines Ehemannes einnehmen. Deshalb haben wir so viel Zirkus zu Hause bei den vielen christlichen Familien, weil die hohen Plätze falsch vergeben und verteilt sind. Der Platz ist reserviert für deinen Mann. Auch wenn er nicht gläubig ist. Er muss, dann betest du halt für ihn und segnest ihn und tust dein Möglichstes und sagst, Herr, der Platz muss besetzt werden, der ist reserviert noch. Der ist noch nicht besetzt. Gott will, dass du die hohen Plätze in deinem Leben gut verwaltest. Was ist mit deinem Geld, mit deinen Finanzen? Ich habe mich schon oft gefragt, warum müssen Christen so viel leiden? Gewiss, weil es den Teufel gibt, das ist die eine Sache. Dass es Fleisch gibt, ist auch noch eine Sache. Aber was sind die wahren Gründe, warum müssen Kinder Gottes so viel leiden? Warum herrschen sie nicht? Warum sind sie nicht Top-Leute? Warum sind sie nicht Könige und Priester Gottes? Warum leiden so viele Christen? Und ich habe etwas entdeckt und festgestellt. Ihr könnt mir in meinem Kontakt nachlesen, hier zuerst mal Christus in dir, was es bedeutet. Und ich habe hier Probleme gehabt. So viele Leute schreiben mir, fragen mich an und so weiter. Und dann habe ich gebetet, und ich habe in Zungen gebetet. Und dann hat Gott mir diese Botschaft gegeben, was ich hier in meinem Rundbrief veröffentlicht habe. Und Gott gab mir die Anweisung, meine Kinder, sorgt dafür, dass mein Sohn in euch wohnt. Gebt meinem Sohn einen festen Wohnplatz in eurem Leben. Und ich, der Herr, werde alles für euch tun, um meines Sohnes Jesus willen. Ich werde nicht zulassen, dass mein Sohn bei euch verhungert oder in Not gerät. Bei den meisten Leuten wohnt Jesus nicht zu Hause. Der wohnt in der Kirche, auch dort nicht mal, das ist vor der Tür meistens. Und dann hat Gott mir weitergegeben, alles als Vater werde ich für meinen Sohn, den ich bei euch untergebracht habe, alles tun und euch geben, was ihr zum Überleben braucht. Weißt du, ich habe hier eine total neue Theologie bekommen. Beim Fasten und Beten eine Offenbarung Gottes. Das Geheimnis, wie lebe ich ein siegreiches Leben? Und weil mein Sohn bei euch ist, werde ich euch führen und leiten, weil er in dir ist. Du, dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist Bethlehem. Dein Leben, dein Brustkorb ist die Krippe. Solange mein Sohn bei euch ist, steht es unter euch, steht ihr unter meiner besonderen Obhut. Solange mein Sohn unter euch ist, ist Jesus unter dir. In deinem Leben. Mein Volk sorgt nur gut für meinen geliebten Sohn und dann werde ich auch sehr gut für euch sorgen. Eure Gesundheit, eure Finanzen, eure Sicherheit steht und fällt, wie ihr mit meinem Sohn umgeht. Und dann hat Gott mir dieses Bild gegeben, könnt ihr das selber nachlesen oder im Internet nachlesen, auch später. Und dann hat Gott mir gezeigt, guck mal, Maria hat Jesus aufgenommen. Und wie soll ich bezahlen? Wie soll ich die Reise nach Ägypten bezahlen? Wie sollen wir dort durchkommen? Wie sollen wir uns ernähren? Da gibt es ja kein Hartz IV und keine Sozialhilfe und nichts. Wie kommen wir durch? Und dann kommen doch Weise aus dem fernen Osten. Was bringen sie? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist Kapital. Das ist unbezahlbar. Plötzlich sind diese armen Schlucker dort von Nazareth Multimillionäre geworden. Warum? Weil sie Jesus aufgenommen haben. Gott sorgt für dich, wenn du Jesus aufnimmst. Und diese Botschaft, was Gott mir da gegeben hat, ich war selbst verblüfft, als ich dann fertig war. Zuerst habe ich nur geschrieben, Augen zugemacht und geschrieben. Weil Gott mich so inspiriert hat und die Salbung so da war. Dann habe ich erst mal hier hingesetzt und ein bisschen geordnet die Sachen. Es ist meine Priorität Nummer eins, mein Sohn Jesus. Das hat Gott mir gezeigt. Ich kümmere mich um alle, die sich um meinen Sohn kümmern, die meinen Sohn dienen und die für meinen Sohn da sind und für meinen Sohn leben. Ich höre auf die Stimme meines Sohnes. Also alle Gebete, dein Gefasel, vergiss es. Deine Anbetung, vergiss es. Deine Worte zählen nicht. Aber was der Sohn aus dir sagt. Jesus steht am Grab von Lazarus und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Jesus, die Stimme Jesu wird der Vater alle Zeit, Tag und Nacht in jedem Augenblick hören. Deshalb, nicht du sollst beten, sondern Jesus soll aus dir beten. Nicht du sollst kämpfen, sondern Jesus in dir soll die Position ergreifen. Das war diese Botschaft. Priorität Nummer eins für Gott ist Jesus. Er ist mein Gesalbter, über den ich ewig wache. Haltet euch fest an meinen Gesegneten, dann werdet auch ihr mitgesegnet werden. Jesus in mir. Herr, ich habe nichts zu essen. Aber Vater, du wirst deinen Sohn bei mir nicht verhungern lassen. Ich habe Jesus aufgenommen. Und alle, die sich zu meinem Sohn halten, die sind mein Eigentum. Alle, die ihn lieben, die liebe ich auch. Und alle, die für ihn sorgen, sorge ich auch. Und ich werde nicht zulassen, dass auch nur einem von denen, die meinen Sohn vertrauen, auch nur ein Haar gekrümmt wird. Halleluja. Und jeder einzelne von euch, der meinen Sohn Jesus aufnimmt, in dem investiere ich alles, was ich habe. Also, wenn dir etwas fehlt, dann ist Jesus. Wie viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Weißt du, es ist so wichtig, den Sohn zu haben. Hast du den Sohn? In Amerika ist eine Geschichte passiert. Vielleicht lag das auch. Ich weiß nicht, was mir beim Beten, was mich geritten hat. Oder wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe gebetet und habe gesagt, guck mal, Gott, deine Kinder haben so viele Nöte von überall, in Deutsch und Englisch, Französisch und Spanisch. Sie schreiben mir und die Not ist so groß und ich habe so gebetet. Und ich habe gesagt, oh Gott, und dann habe ich gesagt, das hat keinen Wert mehr, in Deutsch zu beten. Ich bete in Sprachen und habe in Sprachen gebetet und das ist passiert. Aber was ich da gedacht habe, ist das auch egal. Auf jeden Fall plötzlich der Sohn. Der Sohn stand mir, der Sohn ist Nummer eins für den Vater. Und der Vater tut alles für seinen Sohn. In den letzten 6000 Jahren hat er alles für seinen Sohn getan. Um Jesu Willen, in Jesu Namen und so weiter. Und alles, was ihr bittet, wegen dem Sohn, das wird passieren. In Amerika ist eine Geschichte passiert. Da wurde ein Sohn ein Bild gemalt und der Vater hat dieses Bild aufgehängt. Ist natürlich gefallen im Krieg und hat ein Bild gemalt und der Vater, ein reicher Mann, hat dieses Bild über seinen Schreibtisch aufgehängt, hat eine riesige Galerie gehabt von wunderbaren Bildern von Künstlern verschiedenen Epochen, hat Bilder gehabt und sein Bild hat er zuerst mal über seinen Schreibtisch gehängt und dann stirbt er und dann werden die Bilder versteigert und da ist der Auktionär da, der dann diese Bilder versteigert und wird das Testament eröffnet und dann sagt er, hier ist das Bild von dem Sohn. Wer will das Bild zum Ersten? Zum Zweiten, zum Dritten, keiner hat sich gemeldet. Noch einmal, wer will das Bild zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten? Es hat nur ein paar Dollar gekostet, war also null und nichtig dieses Wert, also eine Lappalie. Dann kommt der Gärtner mit seinem grünen Kittel vorbei und er wusste, der Chef da, der hat dieses Bild so verehrt, das hing da immer in seinem Büro über den Schreibtisch oder am Schreibtisch und sagt, ich nehme zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, der nimmt. Und dann sagt der Auktionär, die Versteigerung ist geschlossen. Wer den Sohn hat, hat die ganze Sammlung. Wer den Sohn hat, hat die ganze Sammlung. Und die waren alle böse. Hätte ich bloß, wer denn das Bild vom Sohn, das der Sohn gemalt hat, auch wenn es nicht vollkommen und nicht von einem Weltkünstler war, wer den Sohn hat, der hat die ganze Galerie geschlossen. Und so passiert es auch vielen Menschen. Geschlossen. Die Sammlung ist, die Auktion ist geschlossen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn hat, hat die Freiheit. Wer den Sohn hat, hat alles, was der Himmel anzubieten hat. Lass uns aufstehen. Gott will dich beschenken. Wer den Sohn hat, wer den Sohn hat, und die Frage ist, hast du den Sohn schon? Hast du den Sohn ersteigert? Oh, auf dass ich Christus gewinne. Ich will nicht mehr und ich will nicht weniger. Ich möchte Jesus in mir. Ich möchte Jesus in mir. Herr, begegne uns in dem Sohn. Heiliger Geist, offenbare uns den Sohn. Und wer den Sohn hat, Halleluja, Halleluja. Ich möchte den Sohn, den du in diese Welt geschickt hast. Halleluja, das ist unser Heil, das ist unsere Heilung, das ist unsere Rettung, das ist unsere Befreiung. Der Sohn. Kupatasanti, nimm den Sohn an in deinem Leben. Sorg für den Sohn und der Herr wird für dich sorgen. Arbeite für den Sohn und der Herr wird für dich arbeiten. Dient dem Sohn und der Herr wird dir dienen. Der Herr wird für dich streiten, wenn der Sohn in deinem Leben ist. Der Herr wird seinen Sohn nicht in eine Räuberhöhle lassen. Der Herr wird seinen Sohn, über seinen Sohn wachen, so wie der Vater über Jesus gewacht hat. Der Herr wird über den Sohn wachen. Oh, wenn du Sieg und Erfolg brauchst in deinem Leben, dann nimm den Sohn mit, wo du auch hingehst. Wenn der Sohn dabei ist, hast du die Schlacht gewonnen. Wenn du den Sohn dabei hast, heb deine Hände zum Himmel und preise ihn. Danke Gott, dass der Sohn zu dir gekommen ist. Halleluja, Halleluja. Oh, Maria ist so gesegnet worden, als sie Jesus aufgenommen hat. Josef ist so reich gesegnet worden, ist in die Geschichte eingegangen, er hat Jesus aufgenommen. Halleluja, Maria ist die gesegnetste aller Frauen geworden, weil sie Jesus aufgenommen haben. Herr, wir werden die Gesegnetsten Gottes, weil wir Jesus aufnehmen, den Sohn. Oh, weil wir dem Sohn eine Herberge geben, weil wir dem Sohn Windeln geben, weil wir dem Sohn eine Krippe zur Verfügung stellen. Halleluja. Oh, was wird aus unserem Leben, wenn wir den Sohn einen Raum schaffen in unserem Existenz, in unserem Alltag, einen Ehrenplatz für den Sohn Gottes. Halleluja, Halleluja. Wer leben möchte, der soll den Sohn aufnehmen. Sich dem Sohn öffnen. Gloria, Halleluja. Und dann erreichst du den Höhepunkt deines Lebens. Oh, Maria wäre eine wertlose Magd geblieben, wenn sie nicht den Sohn aufgenommen hätte. Josef wäre ein alter Knacker geblieben, wenn er nicht den Sohn aufgenommen hätte. Oh, die Menschen, die Aposteln, wären arme Juden geblieben, wenn sie nicht den Sohn Jesus Christus aufgenommen hätten, den der Vater geschickt hat. Oh, der Vater hat den Sohn geschickt zu dir und zu mir. Und es ist unsere Sache, ihn aufzunehmen. Das ist das Höchste der Gefühle. Das ist die höchste Erfahrung, die unser Leben je machen kann. Wir nehmen den Sohn auf. Lass uns zusammen sagen, Vater im Himmel, wir lieben dich und wir lieben deine Gabe. Und wir nehmen den Sohn Jesus Christus in unseren Herzen auf. O Heiland, wir wollen dich haben und sonst niemand. Amen.